Ja, schönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Wir befinden uns ja in unserer Gemeinde in einer Predigtreihe durch ein Evangelium. Und in welchem Evangelium befinden wir uns? Im Lukas-Evangelium, also auch für all diejenigen, die von außen mit dazugekommen sind. Wir predigen fortlaufend durch das komplette Lukas-Evangelium einmal durch. Und derzeit befinden wir uns im Lukas im 7. Kapitel. Heute ist der Text Lukas Kapitel 7, die Verse 38 bis zum 8. Kapitel, Vers 3. Und die Predigt habe ich heute überschrieben mit der Überschrift Jesus und die Randgruppen. Jesus und die Randgruppen ist heute unser Thema. Und zu Anfang wollen wir uns die Frage stellen, auch gerade in unserer Gesellschaft, wer interessiert sich heute eigentlich überhaupt noch für Menschen, die beispielsweise einen schlechten Ruf haben, denen es nicht so wirklich gut geht, die eher die Vernachlässigten sind, also die Randgruppen in einer Gesellschaft? Wer fragt nach denen, die keinen Beistand haben oder die einfach keinen Fürsprecher in der Gesellschaft haben? Oder auch nach denen, die krank sind, die durch eine schwere Zeit gehen oder vielleicht sogar offen verachtet werden. Wer interessiert sich überhaupt in unserer Gesellschaft für diese Menschen? Und hier im Lukas-Evangelium, im Besonderen, lesen wir und auch von Lukas selbst, dass er einer war, der sich für diese Gruppe von Menschen interessiert hat. Und auch sein Evangelium im Besonderen dieser Gruppe von Menschen gewidmet hat. Er hat ein starkes Interesse an dieser Gruppe. Und das starke Interesse hat er deswegen, weil Jesus dieses starke Interesse an dieser Randgruppe hatte, nämlich an Armen, an Kranken und auch an Frauen und Kindern, die zu der Zeit von Jesus auch zu einer Art Randgruppe gezählt haben, die nicht diese Rechte hatten, die sie heute bei uns in der Gesellschaft haben. Und ganz besonders hatte Jesus ein Herz für Sünder. Denn dafür ist er gekommen und auch am Kreuz gestorben, dass sie auch durch ihn zum Heil Gottes finden und zum Frieden kommen. Und wir hatten am letzten Sonntag in der Predigt von Martin gehört, dass auch Jesus exakt deswegen gekommen ist. Nämlich es ging um den Propheten Johannes, der größte Prophet ist, um den Ratschluss Gottes, um sein Volk, um die Zuhörer und um die Kinder der Weisheit. Und die Jünger von Johannes, die hatten Jesus fragen lassen, ob er derjenige sei, der da kommt, also ob er Jesus der Messias sei. Und Jesus hat ihnen eine Antwort gegeben und die Antwort war: Geht hin und verkündet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Und was haben sie gesehen und gehört? Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Hier haben wir sehr komprimiert und auch zusammengefasst, wozu und für wen, für welche Zielgruppe auch Jesus gekommen ist. Armen wird das Evangelium verkündigt. Er hat Blinde wieder sehend gemacht und Lahme, dass sie gehen können. Aussätzliche Randgruppen in der Gesellschaft, für die ist er gekommen und denen hat er geholfen. Also Zeugen Jesu Taten von seiner Liebe zu den Ausgestoßenen, zu seiner Liebe zu Kranken, zu Armen und vor allen Dingen zu Sündern. Er ist gekommen, um zu heilen und Frieden zu bringen. Das ist seine Botschaft und darum wird es im Speziellen auch heute gehen. Lesen wir unseren Text im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 7, 38 bis 8, 3. Entschuldigung, schon ab Vers 36 habe ich mich verschrieben. Ab Vers 36 beginne ich zu lesen. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch war, da brachte sie eine alabasterne Flasche voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn hier anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber beide nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Und Jesus sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer reiste, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 waren mit ihm. Und etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes. Und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Soweit unser Text von heute. Relativ lang, aber von der Geschichte auch sehr komprimiert. Wir wollen uns 3 Punkte heute anschauen, das ist auch unsere Gliederung. Und zwar das erste ist Gottes Liebe für die Ausgegrenzten und Verachteten. Das ist unser Punkt 1. Gottes Liebe für die Ausgegrenzten und Verachteten. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen, ist: Vergebung führt zu Liebe. Unser zweiter Punkt: Vergebung führt zu Liebe. Und der dritte Punkt ist die befreiende Kraft von Vergebung. Als finaler Punkt, die befreiende Kraft von Vergebung. Also, das sind unsere 3 Punkte. Fangen wir an mit dem ersten Punkt: Gottes Liebe für die Ausgegrenzten und Verachteten. Führen wir uns die Situation und die Begebenheit nochmals vor Augen. Jesus erhält eine Einladung und damit beginnt auch unsere Geschichte. Und zwar ein Pharisäer, einer, der unter den Juden ein sehr geachteter Mensch war und sich auch im Gesetz und den Schriften sehr gut auskannte, der lädt Jesus zum Essen ein. Wir wissen nicht genau, warum dieser Pharisäer Jesus einlud, was seine Motive oder auch seine Beweggründe waren. Aber danach hat Jesus auch nicht gefragt, sondern er kommt und geht in das Haus des Pharisäers und setzt sich mit ihm zu Tisch. Wobei, zu Tisch setzen muss man in dem damaligen Kontext verstehen, die Menschen, die lagen eher zu Tisch. Also wie wir auch auf dem Bild hier sehen können, das drückt es eigentlich ganz gut aus, auch das hier, so hatten die Menschen damals zu Tisch gesessen oder zu Tisch gelegen. Es funktioniert in der Regel so, dass sich die Menschen auf den linken Arm gestützt haben und mit der rechten Hand dann gegessen haben. Das war die typische Haltung für die damaligen Menschen, wie sie gegessen haben. Und so ist auch zu vermuten, dass Jesus und die bei ihm waren im Haus des Pharisäers zu Tisch aßen. Und bevor nun das Gespräch richtig beginnen kann zwischen dem Pharisäer und Jesus, bekommen wir eine Hintergrundgeschichte erzählt. Und diese Hintergrundgeschichte, die wir hier erzählt bekommen, die wird auch gleich zentrales Thema von der Handlung. Und es wird berichtet ab dem Vers 37, dass hier eine Frau war. Und zwar eine Frau in der Stadt, und offensichtlich war es bekannt, dass sie eine Sünderin war. Es ist gut möglich, uns auch anzunehmen, dass es sich dabei mit dem Wort Sünderin wahrscheinlich um eine Prostituierte handelte. Und diese Frau, die muss nun irgendwo gehört haben, dass Jesus im Haus des Pharisäers ist. Und was sie tut ist, sie macht sich auf und geht in dieses Haus des Pharisäers. Und mit sich nimmt sie eine kostbare Flasche Alabaster, das ist ein durchsichtiger Stein, also ist einfach bloß die Verpackung davon. Und in diesem Stein, in dieser Flasche hatte sie eine kostbare Salbe mit dabei. Und so ist sie in dieses Haus gekommen. Und was nun folgt, ist äußerst außergewöhnlich und wäre wahrscheinlich auch nicht nur zu der damaligen Zeit besonders gewesen. Denn die Frau kommt in das Haus rein, offensichtlich hat sie auch niemand daran gehindert, kommt bis zu Jesus und dann kniet sie sich an den Füßen von Jesus nieder. Und was sie tut ist, sie beginnt zu weinen. Und mit ihren Tränen benetzt sie die Füße von Jesus. Und mit ihren Haaren trocknet sie die Füße anschließend wieder und salbt sie mit der Salbe und küsst sie. Eine Szene, die ist sehr außergewöhnlich, auch heute, wenn sowas geschehen würde, würden wir uns auch fragen, was passiert hier eigentlich? Das ist schon sehr besonders. Und auch diese Frau, wenn wir uns sie vor Augen malen, muss tief bewegt gewesen sein in ihrem Herzen. Das, was sie hier tat, muss eine Tat gewesen sein, wo sie voller Reue und Demut gegenüber ihren Sünden und das, was sie getan hatte, und Dankbarkeit gegenüber Jesus so zu ihm trat. Sie muss nicht nur gehört haben, dass er im Hause des Pharisäers ist, sondern sie muss auch irgendwas von Jesus gewusst haben, sonst hätte sie ihm so nicht begegnen können. Sie muss etwas von dieser Botschaft gehört haben, dass er gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Und sie wusste um ihren eigenen Zustand und auch, dass die anderen in der Stadt wussten, wer sie ist und dass sie eine Sünderin ist, sehr wohl. Sie kannte ihren Zustand und auch den Zustand des Verlorenseins als Sünderin. Umso größer die Freude über denjenigen, der froh macht und der diese frohmachende Botschaft bringt. Und die Dankbarkeit in ihrem Herzen, dass derjenige, der diese frohmachende Botschaft bringt und sagt, auch deine Sünden können vergeben werden über Jesus, von dem sie hört, diese Dankbarkeit gegenüber ihm, die war größer als die Scham, zu dem Pharisäer in das Haus zu gehen und womöglich ausgegrenzt oder verlacht zu werden. Jeder wusste ja in der Stadt, wer sie ist, und es hätte gut sein können, dass sie überhaupt nicht zu Jesus hin darf oder wenn sie hinkommt, auch öffentlich verlacht wird, öffentlich geschmäht wird. Aber die Freude an Jesus und der Wunsch, auch ihm zu danken, war größer als die Sorgen, vor Menschen verlacht zu werden oder vor Menschen verschmäht zu werden. Und dass diese Sorge auch nicht unbegründet war, das zeigt sich in den nachfolgenden Versen und in den Gedanken des Pharisäers. Er spricht in seinem Herzen, nicht laut, sondern nur in seinem Herzen und in seinen Gedanken. Wenn dieser, also Jesus, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was das für eine Frau ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Wir müssen dazu wissen, dass Pharisäer grundsätzlich keinen Umgang mit Sündern gepflegt haben. Also Pharisäer hatten einfach keinen Umgang mit unreinen Menschen oder auch mit Sündern. Und so folgert dann auch der Pharisäer, naja, wenn jetzt Jesus ein Prophet ist, dann müsste er doch auch wie ich entweder keinen Umgang mit Sündern pflegen oder er weiß gar nicht, was es für eine Frau ist. Und in beiden Fällen wäre er dann in seinen Augen kein Prophet. Also entweder weiß er es nicht oder er weiß es doch und pflegt trotzdem Umgang mit ihr. Aber in beiden Fällen ist für ihn klar, dann ist Jesus kein Prophet. Und das waren nur Gedanken, die er in seinem Herzen hatte, nicht laut ausgesprochen. Und in diese Gedanken hinein spricht nun Jesus. Und er sagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und schon bei der Art und Weise, wie ihn Jesus hier anspricht, merken wir, dass es was Persönliches ist. Dass es jetzt, was jetzt folgt, um etwas sehr Persönliches geht. Er spricht ihn mit seinem Namen an. Er sagt, Simon. Und was Jesus tut ist, er zeigt Simon sein Herz. Er offenbart dem Pharisäer, was in seinem Herzen vorgeht. Simon spricht, Meister, sprich, sag, was du zu sagen hast. Und was nun folgt, ist ein Gleichnis. Jesus ist derjenige, der wie kein anderer es meisterhaft versteht, die Gedanken des Herzens offenbar zu machen. Und wir lesen uns dieses Gleichnis in nur 3 Verse nochmal durch. Ab Vers 41. Ein Gläubiger hatte 2 Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber beide nichts hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird nun am meisten lieben? Und Simon antwortete und sprach, ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und Simon versteht hier, indem Jesus das Gleichnis erzählt, sicherlich schon, in welche Richtung dieses Gleichnis abzielt und wie sich auch die Schlinge um seine sicher geglaubte Selbstgerechtigkeit langsam zusammenzieht. Und Jesus wendet dieses Gleichnis auch gleich an. Und indem er die Frau ansieht, spricht er zu Simon. Wir müssen uns die Situation vorstellen. Es könnte sein, dass sie so zu Tisch gelegen haben, wie auf diesem Bild dargestellt. Und er wendet sich an die Frau, sieht die Frau an, aber spricht zu Simon und sagt zu ihm, Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir nicht mal einen Kuss gegeben. Also es war damals auch üblich, dass man sich auch unter Männern oder unter Freunden mit einem Kuss begrüßt hat, wenn man in ein Haus gekommen ist. Du hast mir nicht mal einen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Und Simon kommt gar nicht zum Antworten. In dem kompletten Kapitel, was wir hier lesen, sagt er sehr wenig. Seine Redeanteile sind sehr gering. Er hat auch nicht viel zu sagen, er hat mehr zum Zuhören. Und die Antwort auf Jesu Worte muss er auch nicht geben. Denn der Zustand seines Herzens und seines Denkens wurde hier durch Jesus offenbar gemacht. Simon hat Jesus nicht mal die ganz gewöhnlichen Aufmerksamkeiten zuteilwerden lassen. Normalerweise war es schon so, dass eigentlich den Füßen zumindest den Gästen die Füße gewaschen wurden oder, wie gesagt, dass sie auch mit einem Kuss begrüßt wurden oder, wenn es auch besondere Gäste waren, dass ihnen auch das Haupt mit Öl gesalbt wurde. Und nichts davon hat der Pharisäer Jesus zuteilwerden lassen. Und sein Handeln offenbart also, dass er Jesus gegenüber auch keine Liebe empfindet. Und so auch keine Vergebung in seinem Herzen empfangen hat, wie wir in den nachfolgenden Versen lesen werden. Jesus spricht weiter zu Simon. Zu Simon, aber zur Frau gewandt. Ihre vielen Sünden, also die Sünden der Frau, sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und nun direkt zu der Frau. Dir sind deine Sünden vergeben. Und den Widerspruch und den Unglauben, der sich daraufhin vor allen Dingen von den Tischgenossen erhebt und auch die Frage, wer ist denn dieser, dass er sogar Sünden vergeben kann, beantwortet Jesus nicht, sondern in Autorität spricht er sofort zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Vers 50, soweit die Begebenheit, nochmal in kurzen Worten nacherzählt. Und dass Jesus hier Sünder liebt, sich nicht an ihnen stößt, hätte sich auch an der Frau stoßen können, sondern ganz im Gegenteil, für sie in die Welt gekommen ist, wurde auch schon in Lukas 5, also 2 Kapitel zuvor, deutlich bei der Berufung des Levi. Dort sprach er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, haben nämlich auch gemurrt, nachdem er mit dem Levi dann zu Tisch saß und mit ihm gegessen hat. Dann hatten sich die Pharisäer wieder das Maul zerrissen und sagen, wie kann es sein? Er ist doch ein Lehrer, ein Rabbi. Und wie kann er mit Sündern und mit Zöllnern zu Tisch sitzen? Und was sagt Jesus? Lukas 5, 32. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Er sagt nochmal ganz deutlich, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sündern zur Buße. Das war seine Botschaft, deswegen ist Jesus gekommen. Jesus hat ein Herz für Sünder und ist für die Randgruppen da, für die Ausgestoßenen. Und in unserem zweiten Punkt wollen wir uns anschauen, was es heißt, Vergebung führt zur Liebe. In Vers 47, wenn wir uns den nochmal anschauen, haben wir gesehen und gelesen, dass Jesus direkt zu der Sünderin sagt, oder über die Sünderin, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wenn man den Vers so liest, dann kann man auch so verstehen, dass hier Jesus sagt, oder dass er etwa gesagt hätte, weil, also als Grund, weil sie viel geliebt hat, darum sind ihr ihre Sünden vergeben. Ja? Also, wenn man ihn so interpretiert, weil steht ja, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Also die Frage, wird in dieser Begebenheit etwa gelehrt oder sagt Jesus etwa, weil sie viel geliebt hat, deswegen sind ihre Sünden vergeben? Also eine Art Sündenvergebung aus Taten der Liebe, aus Werken. Und um so eine Schwierigkeit dann beantworten zu können, müssen wir uns den Kontext anschauen und auch die nachfolgenden Verse. Und schauen wir uns mal an, wie denn die Zeichen der Liebe der Sünderin ausschaut. Und was sie getan hat, war, sie weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit ihrem Haar zu trocknen. Sie küsste seine Füße, salbte sie mit Salbe aus der Alabasterflasche. Also sie hat viel für ihn getan, hat ihm Liebe erwiesen. Und im Gegensatz dazu sehen wir die Zeichen der Nichtliebe des Simon. Er hat kein Wasser gegeben, keinen Kuss gegeben und auch nicht gesalbt. Hier der Kontrast. Und darauf nun sagt Jesus, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Und hier ist die Frage für uns, was heißt eigentlich dieses Denn? Also wie können wir dieses Denn verstehen? Und da müssen wir wissen, dass es grundsätzlich mehrere Bedeutungen für Denn geben kann. Das eine ist ein Denn als Grund oder als Ursache oder das Denn als Beweis oder Nachweis. Hier nochmal zusammengefasst. Und wenn wir uns das in einem Beispiel anschauen, dann können wir sagen, wofür steht nun dieses Denn? Würde es als Grund oder Ursache stehen, dann könnten wir sagen, als Beispiel, das Licht ging aus, denn die Sicherung flog heraus. Also die Ursache, weil die Sicherung rausgeflogen ist, deswegen ist das Licht ausgegangen. In dem Zusammenhang würde dann hier heißen in unserem Vers, weil sie viel, also Grund, weil sie viel Liebe erwiesen hat, darum sind ihr ihre Sünden vergeben. Das wäre der Fall, wenn es wirklich die Ursache wäre. Die zweite Möglichkeit hier, wenn es nicht die Ursache ist, sondern der Beweis oder Nachweis, dann wäre ein Beispiel, das Licht ging aus, denn ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Also mit eigenen Augen gesehen heißt, ist der Beweis, mit meinen Augen habe ich es gesehen. Nicht die Ursache, also nicht, weil ich mit meinen Augen das gesehen habe, ist das Licht ausgegangen, sondern ist der Beweis dafür, dass ich habe es mit eigenen Augen gesehen und das Licht ist ausgegangen. Und das würde dann in diesem Zusammenhang heißen, sie hat viel Liebe erwiesen und dies ist der Beweis, dass ihre vielen Sünden vergeben worden sind. Die Frage ist natürlich jetzt, welches ist es jetzt? Also erstes oder das zweite? Und was ist ein Indiz dafür, was uns zeigt, dass wir uns auch sicher sein können, welches es denn ist? Das Schöne ist, im direkten Kontext finden wir im gleichen Vers noch, also im Teil B, sagt Jesus, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und in diesem Vers haben wir also eine direkte Folge, also eine Konsequenz auf eine Tatsache. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Also den Vers kann man nicht doppeldeutig sehen, sondern es ist ganz klar. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Sehen wir hier. Wenn wir jetzt wenig mit viel ersetzen, dann heißt der Satz, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Und hier sehen wir die Denkweise und auch die Argumentation von Jesus. Denn in Vers 42, den schauen wir uns auch nochmal an, da steht, da sie aber, ich lese hier vorne, kann ich ins Mikrofon sprechen, 42, 43 nochmal, da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und hier sehen wir auch die Verknüpfung. Vorhin hatten wir gesehen, wem viel vergeben ist, der wird viel lieben. Und auch hier die Argumentation, wem am meisten geschenkt ist, der wird am meisten lieben. Also eine sehr logische Verknüpfung. Und so argumentiert auch Jesus und sagt, naja, hier ist es ziemlich klar, erst kommt das Geschenk und dann kommt die Konsequenz darauf oder die Liebe. Also erst vergibt Jesus und dann liebt der Mensch. Und somit ist auch klar, welches von den beiden Möglichkeiten, die wir vorhin aufgezeigt haben, nur in Frage kommen kann. Nämlich, es kann nicht ein Grund sein, also nicht wir lieben und deswegen vergibt Jesus unsere Sünden, sondern weil Jesus die Sünden vergeben hat, deswegen lieben wir. Und somit ist auch klar, Jesus vergibt Sünden, damit Liebe in unserem Herzen erweckt wird und nicht andersherum. Klang es vielleicht teilweise ein bisschen vorlesungsmäßig, aber ich habe gedacht, manchmal macht es auch ganz macht schon Sinn, ein bisschen tiefer reinzugehen und vielleicht auch Dinge, die auf den ersten Blick recht banal erscheinen, auch nochmal in der Tiefe durchzugehen und zu schauen, naja, wie denkt denn hier Jesus und was ist denn die richtige Anwendung davon? Also sehen wir, Vergebung von Sünden hat auch ein Ziel, nämlich, dass Liebe in unseren Herzen erweckt wird. Liebe zu Jesus und auch Liebe untereinander. Von daher, Liebe ist eine Konsequenz aus dem, was Jesus für uns getan hat, dass er unsere Sünden vergeben hat. Und anders formuliert, Liebe, Sündenvergebung oder Vergebung generell führt zu Liebe. Und noch eine zweite Frage, die sich hier anschließt, ist über dieses, wem am meisten geschenkt ist. Jesus sagt ja trifft die Aussage, wem am meisten oder geschenkt oder vergeben ist, der liebt am meisten. Und hier könnten wir jetzt auch sagen, naja, ist es denn nicht ein Ziel, dass wir am meisten lieben wollen? Also könnte man doch auch die Frage stellen, derjenige, der am meisten vergeben bekommen hat oder der am meisten Sünden getan hat, der liebt doch auch konsequenterweise am meisten. Also könnten wir die Frage stellen, soll ich denn mehr sündigen, um mehr vergeben zu bekommen, um dann mehr lieben zu können? Und ich meine, wenn wir uns so eine Frage stellen, müssen wir auch die Antwort darauf finden. Und hier ist es schwierig, weil aus dem direkten Kontext kriegen wir darauf keine Hilfe. Denn es steht nicht, so wie hier in dem direkten Zusammenhang von dem von der letzten Fragestellung, eine direkte Hilfe. Also ist es so, dass wir tatsächlich mehr sündigen sollten, um mehr vergeben zu bekommen, um Jesus mehr lieben zu können? Und daraufhin gibt es eigentlich nur eine eindeutige Antwort, natürlich nicht. Klar, nein, niemals. Aber was ist der Grund, dass wir trotzdem sagen können, wir wollen ja, es ist ein Beweggrund von jedem von uns, wir wollen doch Jesus mehr lieben. Wir wollen doch nicht da stehen bleiben und sagen, ich bin an einem Punkt, ich möchte doch mehr lieben. Und hier ist der Schlüssel dazu, dass es natürlich verschiedene Arten des Liebens gibt. Hier die verschiedenen Arten mal aufgezeigt. Also man kann die Frage stellen, wer wird mich mehr lieben? Bei der ersten Frage zum Beispiel der, den ich davor bewahrt habe, 500 Sünden zu tun, oder der, den ich davor bewahrt habe, 50 Sünden zu tun. Natürlich wird derjenige, den Jesus davor bewahrt hat, 500 Sünden zu tun, mehr lieben als derjenige, der nur vor 50 Sünden bewahrt wurde. Oder eine zweite Frage, wer wird mich mehr lieben? Derjenige, dem ich ermögliche, 1000 Personen zum Heil zu führen, oder derjenige, dem ich ermögliche, 10 Personen zum Heil zu führen? Hier sehen wir, dass der Grund der Dankbarkeit und der Grund der Liebe ist nicht Vergebung der Sünden, sondern Dankbarkeit, weil ich Menschen zum Heil führen durfte. Dankbarkeit, weil ich vor Sünden bewahrt wurde. Oder das Dritte, wer wird mich mehr lieben? Derjenige, den ich stärke, 100 Tage im Gefängnis auszuharren, oder derjenige, den ich stärke, 10 Tage im Gefängnis auszuharren. Wir sehen hier, es sind drei unterschiedliche Beispiele, und für jedes dieser Beispiele kann der Mensch, der hier von Jesus eine Barmherzigkeit oder eine Gnade, eine Stärkung empfangen hat, dankbar sein und somit auch lieben. Somit ist auch die Frage viel zu kurz gefasst zu sagen, ich müsste mehr sündigen, um Jesus mehr lieben zu können. Das gibt sehr viele verschiedene Arten, wofür wir dankbar sein können und warum wir Jesus lieben können. Von daher ist es vollkommen falsch zu sagen, derjenige, der mehr Sünden getan hat, wird immer mehr lieben. Das ist nicht korrekt, sondern es gibt viele verschiedene Arten, warum wir Gott dankbar sein können und ihn auch lieben sollen. Daher lasst uns, wenn wir so ein Beispiel lesen, nie und nimmer die Konsequenz ziehen, zu sagen, ich möchte mehr sündigen, um mehr lieben zu können. Das wäre absolut falsch. Und als dritten Punkt wollen wir uns noch anschauen, die befreiende Kraft von der Vergebung. Wir haben gesehen, dass die Sünderin, als sie zu Jesus gekommen ist, diesen Mut hatte, trotz drohender Menschenverachtung oder auch herabwürdigender Blicke zu Jesus zu kommen. Sie wusste, dass sie eine Sünderin ist und sie wusste auch, dass es bekannt ist in der Stadt. Sie ist eine Sünderin und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dumme Blicke abbekommt und dass Menschen ihr was nachsagen, war sehr hoch. Aber sie hat sich hier nicht von falscher Scham lähmen lassen, zu Jesus zu kommen. Und vollkommen richtig, für die Taten, die sie getan hatte, gab es durchaus auch angebrachte Scham. Für Sünden, die wir tun, ist es auch richtig, dass wir eine Scham empfinden. Es ist richtig, dass man für Sünden sich schämt, aber es gibt einen Zeitpunkt, nämlich den Zeitpunkt der zugesprochenen Vergebung unserer Sünden durch Jesus, ab welchem wir uns nicht mehr von Schuld und Schamgefühlen leiten lassen dürfen, nämlich von Schuld und Schamgefühlen, die uns lähmen. Jesus hat uns die Verheißung gegeben und auch hier direkt an die Sünderin, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Das spricht er hier zu. Jesus erklärte hier, wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, die Sünden für vergeben. Es ist Vergangenheit. Und die Zukunft ist nun, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Also Jesus erklärte, dass vergangene Vergebung erfahren hat und nun zukünftig Frieden herrschen wird. Es wird Frieden in dem Leben dieser Frau sein. Doch worin liegt der Grund für diesen Glauben? Es ist der Glaube an Gottes Gnade und an seine Barmherzigkeit, begründet in der Autorität vergebender Werke und seines befreienden Wortes von Jesus. Das ist der Weg, durch welchen jeder von uns, nicht nur die Sünderin, vor falschem Scham bewahrt wird und auch falschen Scham bekämpfen muss, der uns nämlich innerlich lähmt und innerlich auch verkrüppelt. Wir müssen diesem Unglauben, der immer wieder in uns hochkommen möchte, der uns auch innerlich verstümmeln oder zerstören möchte, kämpfend entgegentreten, indem wir vor allen Dingen an den Verheißungen der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes und dem verheißenen Frieden festhalten. Und dazu ein paar Verheißungsworte, die wir in der Bibel finden, wollen wir uns hier nochmal vor Augen führen. Psalm 130, Vers 7. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Jesaja Kapitel 55, Verse 6 und 7. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruf ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. In der Apostelgeschichte 10, Vers 43. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, Jesus, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Und auch wir sind Menschen, jeder von uns braucht Vergebung. Jeder von uns braucht Vergebung und zwar heute und auch morgen. Wir leben von der Vergebung, die uns Jesus zuspricht. Und Jesus starb, damit auch wir heute und auch morgen zu ihm gehen können. Und das ist die Wahrheit, die heute gilt und auch in Ewigkeit gilt, nämlich, Gottes Vergebung befreit uns für unsere Zukunft. Sie befreit uns vor allen Dingen vor selbstzerstörender falscher Scham, und Vergebung ist voll von zukünftiger Gnade und Frieden. Und auch wenn wir an diesem Glauben, an diese Gnade leben und dann auch gegründet sind, in diese Vergebung Gottes werden wir frei sein von allen Gedanken, die uns lähmen wollen, von Gedanken, die daran zweifeln, dass uns wirklich vergeben worden ist, und von Gedanken, die uns selbst zerstören. Denn das ist das, was Vergebung wirklich meint, dass wir frei werden und dass wir den Frieden empfangen, den Gott uns hier zuspricht. Und wenn wir uns diese Gedanken nochmals vor Augen führen, wollen wir auch die letzten drei Verse aus dem 8. Kapitel in die Zusammenfassung mit einschließen. Wir haben gelesen und uns die Geschichte vor Augen geführt von Jesus und der Sünderin und dem Pharisäer Simon. Wir haben gesehen, dass Jesus ein Herz hat für die Ausgegrenzten und für die Verachteten. Er ist für sie da, er stößt sie nicht weg, sondern er lässt sie nahe an sich herankommen, sehr nahe, und hat ein Herz für sie. Er ist für die Sünder in die Welt gekommen, wie er sagt: Ich bin gekommen, Gerechte, nicht die Gerechten zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und zu diesen Ausgegrenzten zu der damaligen Zeit gehörten eben auch die Frauen. Und inmitten der römischen und jüdischen Kultur, müssen wir uns vorstellen, wo Frauen beinahe auf dieselbe Ebene wie Besitztümer gestellt wurden, zeigte Jesus Liebe und Respekt für die Frauen. Wir müssen auch wissen, zu dieser damaligen Zeit war es so, dass beispielsweise Rabbiner, also Gesetzeslehrer, ihre Frauen selbst nicht unterrichteten. Und auch der jüdische Talmud sagt, dass es besser ist, die Tora zu verbrennen, als dass man diese, die Frauen, lehre. So war damals die Aussage. Und in dieser Zeit nahm Jesus die Position ein, dass Frauen allein aufgrund ihres Frauseins spirituelle und auch theologische Wahrheit natürlich erfassen können. Klar, er lehrte diese Frauen, und wir lesen in Kapitel 8 in den ersten Versen, dass hier auch etliche Frauen mit zu denjenigen zählten, mit zu der Gruppe zählten, die mit Jesus unterwegs waren. Lesen nochmal die drei Verse. Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer reiste, wo er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte, und die 12 waren mit ihm und etliche Frauen. Und zwar Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und weiter Frauen wie Johanna, die Frau Chusas oder Kusas, eines Verwalters des Herodes, und auch Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Wir sehen hier und lesen, dass diese Frauen Reisegefährten von Jesus waren, die ihn begleiteten in die Städte und Dörfer, und dass er auch ihnen, genauso wie den Männern, das Reich Gottes verkündigte und sie lehrte. Er setzte sich über das, was der Talmud oder auch andere Gesetzeslehrer sagten, hinweg und wusste, dass das Evangelium genauso für Frauen wie für alle anderen, die er liebt und für die er gekommen ist auf die Erde, dass es auch für sie bestimmt ist, dass sie es hören. Und dieser Umgang mit Frauen macht hier deutlich, dass er ihnen schon damals eine weit höhere gesellschaftliche Stellung zumaß, als es damals üblich war. Jesus war derjenige, der für die Rechte der Frauen am meisten getan hat in unserer Gesellschaft. Er erwies ihnen Mitgefühl und Respekt, was für sie eine völlig neue Erfahrung war. Und das verdeutlicht auch ihre Gleichwertigkeit. Und in unserem zweiten Punkt hatten wir gesehen, dass Vergebung zu Liebe führt. Wir hatten gesehen, dass Jesus Sünden vergibt, nämlich wozu? Dass Liebe in unserem Herzen erweckt wird. Wenn wir Sünden vergeben bekommen haben, dann sollten wir wie die Sünderin, die so offensichtlich ihre Liebe Jesus gezeigt hat, die einfach deren Herz erfüllt war, sollte auch unser Herz gegenüber Jesus erfüllt sein und auch gegenüber unseren Mitmenschen erfüllt sein, voller Liebe und Dankbarkeit. Und es sollte auch in unseren Taten sichtbar werden. Liebe zu Jesus wie Liebe zu unseren Mitmenschen und Geschwistern. Also Vergebung führt zu Liebe. Und der letzte Punkt war, wir durften die befreiende Kraft der Vergebung anschauen. Wir wissen, dass wir alle von der Vergebung leben und dass wir alle Vergebung jeden Tag brauchen. Und das ist Vergebung, die uns Gott zuspricht. Und so wollen wir also auch im Glauben an diese Gnade und an die befreiende Kraft der Vergebung leben, die gegründet ist, nämlich in Gottes Vergebung, in seiner Verheißung, dass wir frei werden von allem, was uns lähmt, was uns zerstören möchte und was uns hindert, wirklich frei zu sein und ihm zu folgen. Amen.